In der heutigen Folge geht es um ein wichtiges Thema, das gerade in der Zeit von KI immer relevanter wird. Und das ist das Thema Vertrauen aufbauen zur Zielgruppe. Vertrauen aufbauen im Sinne von, dass potenzielle Kunden schon mehr über dich sehen, dass die dritte Person quasi für dich verkauft. Und genau für diesen Fall habe ich jemanden im Podcast. Den Nachnamen wird er dir gleich selber verraten. Der liebe Igor, wir haben uns auf der This is Marketing dieses Jahr in Frankfurt das erste Mal gesehen, kennengelernt. Sind, glaube ich, durch die ein oder andere Coaching-Szene gleichzeitig oder zeitversetzt durchgegangen. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Igor von Doku Testimonial. Herzlich willkommen.
Felix, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier bin. Genau, mein Nachname, Igor Ayesh. Nicht leicht auszusprechen, beziehungsweise man denkt nicht, dass er so ausgesprochen wird. Gründer, Geschäftsführer von Doku Testimonials und freut mich, hier dabei zu sein, zu dürfen.
Ja, gerne. Doku Testimonials. Wir haben uns ja darüber auf der This is Marketing unterhalten und da kam ja der Punkt, dass viele Unternehmen mittlerweile Schwierigkeiten haben, dass einfach das Bestandskundengeschäft wegbricht. Also gerade im Mittelstand leben ja viele von der Weiterempfehlung. Also da geht es ja darum, der eine Kunde hat den anderen weiterempfohlen oder wir haben einfach Bestandskunden, die immer wieder bestellen. Aber wenn es dann an einen Punkt geht, wo es um die Angebotsgestaltung geht, wo du die Preise rechtfertigen musst, dann hast du ja oft die Situation, dass halt die Unternehmen quasi immer aus der eigenen Perspektive sich die eigene Dienstleistung schönreden müssen. Und wenn du jetzt mal die ganzen KMUs dir mal die Webseiten anschaust, da findest du ja auf keiner irgendwo mal ein Testimonial, wo mal ein Kunde darüber berichtet hat, wie es jetzt gelaufen ist. Wenn es gut läuft, haben die vielleicht Google My Business und haben quasi Google-Rezensionen, aber da wissen wir ja alle, die kann ja jeder schreiben. Du kannst Agenturen beauftragen, schlechte Bewertungen entfernen zu lassen. Also im Endeffekt ist das ja auch wieder nur ein geschöntes Bild und genau da kommen ja Testimonials rein. Und da ist jetzt noch ein Punkt, bevor du loslegst und mal so ein bisschen beschreibst, was ihr macht. Ich bin selber mal an einen rangetreten, beziehungsweise der ist auf mich zugekommen und wollte mir mit Riverside, wo wir jetzt quasi auch die Podcast-Folge aufnehmen, Testimonials verkaufen. Und das kannst du ja quasi weltweit machen, diese Dienstleistung. Und du hebst dich mittlerweile einfach nicht mehr von der Masse ab. Und genau da ist jetzt eure Dienstleistung, die macht ja da einen komplett anderen Weg. Und ich habe bestimmt schon, oder der ein oder andere, der hier zuhört, ein Testimonial von euch gesehen. Ihr rückt ja wirklich mit einer kompletten Produktion an. Erklär doch mal, wie läuft das bei dir ab? Wie kommen die Kunden auf dich zu? Und vor allem, wie läuft so ein Prozess ab bei euch?
Ja, also, schöne Punkte, gute Punkte, die du genannt hast. Vertrauen aufbauen, ich sage, als Unternehmer bei den Kunden oder bei den Interessenten rechtfertigen zu müssen, Preis argumentieren etc., ist ein großer Punkt, der irgendwie über alle Branchen im KMU-Bereich irgendwie durchweg geht, weil jeder will natürlich nicht zu viel für eine Dienstleistung oder ein Produkt zahlen, was die eigentlich vielleicht nicht wert ist. Und der Gegenüber muss ja natürlich am Ende verstehen, dass sie es wert ist. Und ich sag mal so, was man ja auch mal gut sagt, so Vertriebler und Geschäftsführer können über sich selber sehr gut sprechen. Wieso auch nicht? Wieso sollte jemand von uns schlecht über sein eigenes Produkt, über sein eigenes Unternehmen sprechen? Und das ist so wirklich einer der Knackpunkte, wieso wir das damals angegangen sind. Weil der Markt wird immer größer, es gibt immer mehr Konkurrenz und oftmals, ich sag mal so, auch im Agenturmarkt, im Handwerks, in den Handwerksbetrieben, es poppen immer irgendwo ganz viele kleine Betriebe auf. Dann konkurrieren auch immer die Kleinen mit den Großen oder Mittleren und die konkurrieren wieder mit den Kleinen, weil die günstigere Preise anbieten können, machen aber irgendwo vielleicht, man will jetzt niemanden unterstellen, aber manche machen halt vielleicht eine schlechte Arbeit, genauso wie Große vielleicht auch schlechte Arbeit machen. Und niemand weiß aber so, zu wem soll ich jetzt wirklich rantreten? Wem kann ich wirklich vertrauen, dass ich da mein Geld gut investiert habe, ob es jetzt als Privatkunde oder als Geschäftskunde ist. Und das ist so der große Knackpunkt, wieso wir angefangen haben, über Google-Bewertungen hinaus mal Videotestimonials zu machen und mit Kundenergebnissen und Kundenerfahrungsberichte im Marketing nach außen hin zu treten. Beziehungsweise nicht nur im Marketing, sondern natürlich auch irgendwie im Vertrieb. Und wie du schon richtig sagst, also wir fahren deutschlandweit beziehungsweise im gesamten Dachraum sind wir unterwegs, wo wir zu unseren Interviewkunden fahren beziehungsweise Interviewpartnern. weil wir haben auch viele verschiedene Dienstleister, die auch deutschlandweit tätig sind. Und dann sitzen die zum Beispiel in Düsseldorf, aber deren Kunden sitzen in München oder in Graz oder in Zürich. Kein Problem, wir fahren hin. Es ist das, was wir uns auf die Bürde nehmen, weil ich sag mal so, so wie wir jetzt hier auch zusammensprechen, du meinst sozusagen Testimonials über Riverside aufbauen. Kann man auch machen. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, aus dem Grund, es ist mehr Arbeit auf unserer Seite, zum Kunden hinzufahren, da eine Produktion aufzubauen. Bedeutet, wir versuchen das schon relativ schmal zu halten, damit der Kunde auch sehr schnell durch ist. Doch die hohe Qualität, die wir dadurch gewinnen, lässt ein Testimonial langlebig für dich arbeiten.
Ja.
Bedeutet, weil unsere Kunden oftmals nutzen auch ihre Testimonials wirklich über Jahre hinweg, 3, 5 Jahre und noch mehr. Und diese Zeitlosigkeit ist mir einfach sehr wichtig, dass aber unser Kunde da dementsprechend langfristiges Return of Invest hat, weil du kannst halt gute Kundenbewertungen, Berichte durchgängig nutzen. Die arbeiten stetig für dich. Und das ist so einer der Gründe, wieso wir uns dahingehend eine richtige Produktion machen. Wieso der Ablauf ist, ist so bei uns, wir versuchen so viel wie möglich vom Kunden die Arbeit wegzunehmen. Bedeutet, unser Kunde hat selbst mit dem ganzen Prozess sehr, sehr wenig zu tun. Heißt, wir werden beauftragt. In der Regel ist es entweder klar über unser Marketing, über unseren Vertriebsweg oder Weiterempfehlungen Mund-zu-Mund-Propaganda. So kommen natürlich zu uns die Kunden, also über verschiedene Kanäle. Und dann besprechen wir gemeinsam, okay, was für Kundentestimonials, welche Kunden machen denn am meisten Sinn für so eine so einen Kundenbericht, so ein Kundeninterview. Weil nicht jedes Ergebnis und nicht jeder Kunde macht am Ende Sinn. Da muss man gucken, welche Strategie man am Ende verfolgt und wie man es einsetzen kann, dass es halt langfristig in die Ziele einzahlt, die man absieht. Genau, und da beraten wir unseren Kunden dementsprechend sehr, sehr intensiv. Gut, was heißt intensiv? Also bedeutet, dass es der Aufwand ist. Das ist der größte Aufwand für den Kunden. Das ist in der Regel so ein Meeting von 1,5 Stunden oder 60 Minuten mit uns, wo wir alles durchgehen und dann am Ende beschließen wir, welche Kunden wir interviewen wollen. Und ab diesem Zeitpunkt übernehmen wir im Prozess. Bedeutet, der Kunde gibt uns die Kontaktdaten von seinem Kunden, den wir interviewen sollen. Dieser weist dann schon Bescheid. Also der Kunde selbst muss einmal kurz herantreten und natürlich um die Erlaubnis fragen, beziehungsweise fragen, ob man auch bereit ist. Da geben wir auch unserem Kunden noch da sozusagen Skripte beziehungsweise Empfehlungen mit an die Hand, wie sie die Kunden ansprechen wollen, wie sie das sozusagen auch hinkriegen, dass der Gegenüber Lust hat, in ein Interview zu gehen. Erst recht im privaten Sektor, was zum Beispiel unsere Handwerkskunden natürlich oft benötigen, weil Handwerker beziehungsweise Privatleute ungern vor die Kamera wollen, beziehungsweise nicht gewohnt sind, vor die Kamera zu gehen. Und da brauchen die aber sozusagen jemanden, der einen dann auch an die Hand nimmt. Genau. Dann kontaktieren wir den Kunden. So, hier kommen E-Mails rein. Wir kontaktieren den Kunden. Gehen mit ihm sozusagen in ein kurzes Vorgespräch, dass wir den abholen, da sozusagen ein bisschen vorbereiten, suchen gemeinsam einen Drehtermin, wann wir zu ihm vor Ort fahren dann dementsprechend hin und machen dann ein Interview mit dem Kunden, das sozusagen in der Regel so 1,5 Stunden bis 2 Stunden geht. Wir gehen zur Tür rein und zur Tür raus, sind wir in der Regel sozusagen maximal 2, 2,5 Stunden eigentlich sozusagen durch. Genau, im Vorfeld bauen wir natürlich irgendwo auch die Fragen individuell auf, sodass wir natürlich ein vernünftiges Testimonial haben und nicht einfach allgemein nach der Zusammenarbeit fragen, sondern wir bauen das dementsprechend auch komplett auf. Genau, und dann sind wir wieder raus. Der Kunde hatte nichts damit zu tun. Der Interviewpartner hatte relativ geringen Zeitinvest und dann übernehmen wir den Rest. Dann kriegt unser Kunde das Testimonial.
Du hast gerade eben einen wichtigen Punkt angesprochen, der brennt mir die ganze Zeit schon auf den Lippen. Ich habe das damals mal bei einem Kunden gemacht, wo ich auch an Privatleute herangetreten bin und habe mit denen quasi ein Testimonial-Video aufgenommen. Und das Thema ist ja, gerade wenn du nie vor der Kamera standest, du hast ja auf einen Schlag die Kamera, das Mikro ist auf dich gerichtet und von jetzt auf gleich, kriegst du keinen Ton mehr raus. Du fängst an, Sätze zu wiederholen, da kommen ganz viele Ähms und Ähs da rein. Wie bekommst du Kunden, also Kunden in dem Sinne, also die Kunden deiner Kunden dazu, locker an das Ganze ranzutreten? Also was hast du da für einen Tipp? Ich habe da auch einen, den ich immer meinen Kunden oder meinen Podcast-Gästen mitgebe, wenn die noch nie im Podcast waren, was ganz gut funktioniert, aber da würde ich gerne mal wissen, wie gehst du daran, dass du da ein entspanntes, authentisches Testimonial nachher rausbekommst?
Ja, super wichtiger Knackpunkt und gibt dir recht. Ich gehe da tatsächlich so ran, dass wir natürlich erstens also unserem Initialkunden sozusagen mit an die Hand geben, wie die sozusagen die Person ansprechen sollen. Am Ende geben wir immer mit. Wir bauen das alles sozusagen ja als Interview-Konzept auf. Auch be bewusst so bedeutet, wir geben den Interviewpartnern, legen wir keine Worte im Mund. Bedeutet, wir geben denen auch kein Skript an die Hand oder einen Text an die Hand, den die vorlesen müssen, auswendig lernen müssen und sagen, ey, das brauchen wir und so brauchen wir das. So, weil das ist so der größte Knackpunkt, erst recht auch bei Privatleuten, so. Boah, ey, ich bin ja kein Schauspieler. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ich krieg's ja auch nicht hin. So. Deswegen bin ich auch hinter der Kamera und nicht und kein Schauspieler. Sonst wäre ich in Hollywood, würde ich so ein guter Texter und Emotionen rausbringen können. Aber nee, also am Ende ist es so, wir gehen immer mit dem Hauptargument rein von unserem Konzept, hey, es wird ein entspanntes Gespräch zwischen uns. Bedeutet, deswegen machen wir auch immer ein Vorgespräch mit den Interviewpartnern, wo wir eigentlich da schon so ein Mini-Interview ja machen. Und sage ich dann drauf, ey, es ist auch komplett egal, ob ihr euch verspricht, Ams sagt oder anfangt irgendwie euch zu wiederholen. Wir sitzen da, die Kamera könnt ihr versuchen irgendwie auszublenden. Ihr guckt mich an, wir sprechen miteinander. Und dann wird es einfach ein lockeres Gespräch. Ich frage dich, du sprichst einfach und gibst deine Antworten. Ich versuche nochmal ein bisschen nachzubohren oder stelle nochmal Rückfragen, so wie es ja jetzt hier auch im Interview läuft. Und so kriegen wir diese authentische, dynamische Art hin, dass auch Privatkunden, die nie vor der Kamera sind und sich eigentlich auch nicht vor die Kamera stellen wollen, hin gute Ergebnisse zu liefern. So, und da auch sozusagen am Ende irgendwie dieses Vertrauen aufzubauen, dass sie es auch schaffen.
Ja, ähnlich mache ich es im Grunde genommen auch. Also viele haben ja wirklich die Angst, wir kriegen jetzt da ein Skript vorgelegt, wir müssen jetzt ein Skript auswendig lernen. Also ich glaube, viele haben so diese Assoziation mit Fernsehen einfach, mit irgendwelchen Doku-Soaps oder sonst irgendwas, wo alles irgendwie geskriptet ist. Und darum geht es ja gar nicht. Vor allem, das fällt ja direkt auf. Also ich habe damals mal Kunden gehabt, die wollten ihren Podcast skripten. Also ich habe tatsächlich auch einen Kunden, der skriptet wirklich seinen Podcast 100%. Der ist allerdings sehr gut im Teleprompter ablesen. Also wie so Nachrichtensprecher das ja quasi auch machen. Also der hat da gar keinen Stress mehr, der kann das wunderbar aus dem Teleprompter ablesen. Man merkt es auch eigentlich kaum, dass der komplette Podcast geskriptet ist. Aber mir persönlich, mich würde das zu sehr einschränken in der Art und Weise, wie ich auf irgendwas reagiere, dass ich zu sehr und krampfhaft versuche, mich an irgendein Skript zu halten. Und die besten Antworten kommen eigentlich wirklich durch so ein Gespräch. Vor allem, wir sind jetzt hier auch mehr oder weniger unvorbereitet reingegangen. Und das mache ich generell mit allen meinen Gästen, egal wie viel Erfahrung die jetzt irgendwie im Bereich Podcast haben. Die sagen dann, ja, und was muss ich denn machen? Wie muss ich mich darauf vorbereiten? Und da sage ich auch immer, stell dir vor, du telefonierst mit einem Kunden Also dich ruft ein Kunde spontan an, du weißt nicht, wer das ist, du hast noch nie vorher mit dem gesprochen und der fragt dich über dich und über deine Dienstleistung aus. Dann sagst du ja auch nicht zu dem, ja, warten Sie mal kurz, ich muss mir gerade, stellen Sie zwei, drei Fragen, ich würde mich kurz vorbereiten, mal ein Skript ausarbeiten. Dann machst du das ja auch aus dem Bauch raus. Und mit dieser Vorstellung kannst du auch in einen Podcast reingehen. Und dann wird es auch, ja, im Endeffekt total entspannt. Ja, und das Thema bei den Videotestimonials, ich erwische mich selber dabei, ich müsste da auch viel rigoroser hinterher sein. Ich sag mal so, ich habe ja auch das Equipment daheim. Ich habe früher mal fotografiert, bin also kameratechnisch ganz gut ausgestattet, habe zwei spiegellose Kameras daheim, habe einen Objektivpark. Also daran scheitert es nicht. Ich habe Mikros ohne Ende. Also ich könnte jetzt wirklich zum Kunden hinfahren, Stative aufbauen und könnte sowas drehen. Aber ja, es ist dann doch immer irgendwo diese Hemmschwelle zu sagen, wie kriege ich den Kunden, der absolut kamerascheu ist, davon überzeugt, dass wir das einfach mal machen. Und deswegen schleppt sich das bei mir auch. Es ist so ein schleichender Prozess. Aber gerade wenn du irgendwie eine Dienstleistung bewirbst oder so, und die Kunden kommen auf deine Webseite und sehen dann auf einmal, ah, Moment, hier hat ja ein Kunde, der hat das gleiche Problem gehabt wie ich und berichtet jetzt darüber. Und dann hast du noch den Vorteil, du kannst diese Firma noch in Google suchen und findest den Ansprechpartner. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen, der, glaube ich, den Part mit Videotestimonials immer wichtiger und relevanter macht, ist die KI-generierten Bilder. Du hast ein fiktiver, du hast hier so 4,8 von 5 Sternen, 2000 Bewertungen. Und wenn du dir die Bilder anguckst, dann findest du entweder, stellst du fest, okay, das sind KI-generierte Bilder und irgendwelche fiktiven Namen von Unternehmen, die es überhaupt nicht gibt. Wenn du wirklich mal reinguckst, oder noch besser, das habe ich mal bei einem gefunden, der hat ein Bild genommen, ich habe das Bild in die Google-Suche eingegeben und habe gesehen, das war ein Autor von einem Buch. Also der hat einfach ein Bild von irgendeinem anderen geklaut und hat das als Testimonial-Bild mit da reingenommen, wo ich mir dann denke, wie armselig muss man denn dran sein? Wenn man doch keine Bewertung hat oder so, dann muss man doch so offen und ehrlich sein, muss entweder dafür sorgen, dass man welche bekommt, aber doch nicht dann irgendwie die Leute dann von vornherein verarschen. Und da bist du ja mit deinem Part, ja, viel authentischer geht's ja eigentlich gar nicht.
Ganzes Videotestimonials ist schwierig zu faken. Also du kannst es nicht
Ja.
unbedingt komplett. Also du könntest vielleicht bestimmte Videotestimonials kannst du faken beziehungsweise auch kopieren und vielleicht von dem einen in die andere Seite austauschen. Doch da ist immer das Thema, wenn das Testimonial so austauschbar ist, das Interview so austauschbar ist, wird es auch nicht die gewünschten Ziele erreichen, die man haben will und das Vertrauen aufbauen. Weil ich finde das sehr interessant, was du meintest, KI-generierte Bilder oder auch textliche Bewertungen und Klauen, das sind so Sachen, die kannst du nicht nachvollziehen, ob die jetzt wirklich echt sind. So, ist es, sind das irgendwelche Fake-Bewertungen? Sind die Bewertungen geklaut? Ich sag mal so, oftmals hast du es ja auch zum Beispiel, bestes Beispiel, Amazon-Produkte. Weil das ist so ein Punkt, jeder kauft von uns bei Amazon irgendwie ein und guckt meistens runter in die Bewertung, hey, passt das alles? Und da fällt mir auch ganz oft auf, super viele Bewertungen, auch sehr gute Bewertungen, dann liest man sich die Bewertungen mal durch und dann geht es zum Beispiel um ein ganz anderes Produkt. So, dann geht es gar nicht darum. Man guckt sich einen Rucksack an, beispielsweise, und die Bewertungen sind von einer Küchentupperdose. Habe ich schon genau so gesehen. Ich weiß nicht genau, was die machen, wie die es machen, ob man sozusagen Produkte austauschen kann in dem eigenen Listing. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, okay. Ey, das ist dann komplett fake, das kaufe ich nicht. So, weil das stimmt nicht überein und bedeutet, hier wurde irgendwie rumgefuscht, versucht das Beste draus zu machen und sogar schlecht gefuscht. Dann kaufe ich besser, kaufe ich dann bei einem anderen Anbieter. So, dann schaue ich mir ein anderes Produkt an, wo es dann dementsprechend passt. Und ich sag mal so, auch bestes Beispiel, wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil du meintest, du hast ja das ganze Equipment rumliegen, doch du kommst sozusagen nicht dazu, gehst auch da nicht hin, die Testimonials von deinen eigenen Kunden selbst einzuholen. Ich finde, das ist ein Punkt, den sehr viele haben, erst recht unsere Agenturkunden sozusagen. Die haben in der Regel, sind es ja irgendwie auch so ein bisschen Digitalagenturen, Kreativagenturen, die haben ein gewisses Equipment da, die können mit dem Kunden eigentlich ein Testimonial selbst aufnehmen. Handwerksbetriebe sind da in der Regel, erst recht unsere Kunden aktuell, ein bisschen anders aufgestellt, so dass die es nicht selber machen können. Also die brauchen auf jeden Fall jemanden, der da einen unterstützt. Doch das ist immer so ein bisschen, man erstens priorisiert sich selber nicht, weil das sozusagen wieder die eigene Zeit ist. Zweitens sehe ich immer, funktionieren unsere Testimonials immer ganz gut, weil wir zum Kunden, wir kennen das Produkt unserer Kunden sehr gut und auch was die bei ihren Kunden für Ergebnisse produzieren. Dennoch haben wir eine gute objektive Distanz zu dem Produkt, zu der Dienstleistung, zu dem Unternehmen selbst, wodurch es erstens leichter und bessere Ergebnisse rauskommen, weil wir mit dem Kunden auf einer ganz anderen Ebene sprechen können. Weil wenn du jetzt hingehst und zum Kunden sprichst, ey, erzähl mir mal, wieso wir jetzt eigentlich ganz geil sind. So, wieso haben wir eine geile Arbeit gemacht bei dir? Also das ist so ein bisschen so ein Lobeshymnen hin und her am Ende. Und dann gibst du dem Kunden auch eine ganz andere Grundlage zum Gespräch. Wenn zum Beispiel wir kommen und sagen, hey, lass uns mal, wir sprechen jetzt mal gemeinsam über die Zusammenarbeit mit dir und Felix, was der bei dir zum Beispiel gemacht hat. So, und der Kunde, weil wir können dann so objektiv reden, ob wir selber ja auch herausfinden wollen, okay, was war jetzt wirklich der Grund, wieso du beim Felix gekauft hast, wieso war das die beste Investition, wieso kam es zu den Ergebnissen, die passiert sind. Und welche Skeptiken hast du eigentlich? Das sind so Punkte, die man zum Dienstleister nicht unbedingt sagt, vielleicht.
Ja,
So,
definitiv.
wir sind aber dann dementsprechend haben einfach eine Distanz. Und dann sprechen die Leute auch viel, viel freier, wodurch wir einfach ein geiles, authentisches und ergebnisorientiertes Testimonial haben am Ende.
Ja, jetzt spinnen wir das Ganze mal ein bisschen weiter. Ihr seid jetzt beim Interviewpartner gewesen, eures Kunden, das Interview aufgenommen, habt das geschnitten, habt alles fertig gemacht. Wie geht ihr dann weiter vor? Also betreut ihr quasi den Kunden auch weiterhin in Bezug auf, was passiert jetzt mit dem Testimonial? Wo geht das hin? Wie kannst du das nutzen? Also habt ihr quasi so eine Art Nachbetreuung für den Vertrieb, wie es genutzt werden soll? Und habt ihr da auch klare KPIs, dass man auch nachher, ich meine, die Kunden wollen ja immer alle wissen, hat sich meine Investition jetzt irgendwie ausgezahlt? Wie läuft das bei euch ab?
Ja, bei uns läuft es so ab, wir gehen schon vor der Produktion in dieses Thema genau rein. Bedeutet, wir gucken gemeinsam an, wie ist unser Kunde marketingtechnisch aufgebaut, auch und vertriebstechnisch aufgebaut. Bedeutet, wo kommen die meisten Kunden her? Wo hadert es am meisten? Wo müssen wir jetzt Vertrauen aufbauen? Welche Einwände werden oftmals genannt? Welche Skeptiken hat der Kunde in der Regel, wenn man mit dem Dienstleister oder mit dem Unternehmen spricht? Und da bauen wir dann schon mal gemeinsam, welche Kunden Sinn machen, aber gucken auch, okay, wie können wir jetzt das Testimonial am sinnvollsten dementsprechend einsetzen? Und bedeutet, wir gucken im Vorfeld, ist der Einsatzzweck jetzt hauptsächlich im Marketing, bedeutet Werbeanzeigenschaltung oder organisches Verteilen am Ende sozusagen oder E-Mail-Marketing? Oder ist das etwas, wo wir im Vertriebsprozess auf jeden Fall einbauen sollen? Bedeutet zum Beispiel, muss das eingebaut werden vorm Erstgespräch oder nach dem Erstgespräch? Oder sollte es am besten eingebaut werden, wenn die Kunden zum Verkaufsgespräch eingeladen werden oder bei der Angebotsversendung. Bedeutet zum Beispiel bei Handwerksbetrieben haben wir mal gemeinsam so eine Angebotsmappe konzipiert, wo wir zum Beispiel, wo die so ein Dreifaltenblatt bekommen haben, wo das Angebot drin war für so ein ganzes Energieautark-Konzept. Und hatten dann in diesem Dreifalt-Ordner sozusagen einzelne Bilder von den Testimonials mit QR-Code und Zitaten, sodass die sich sozusagen beim Handy direkt angucken können, okay, hey, das haben unsere Kunden über dieses Produkt oder über dieses Konzept mit uns gesprochen. Hier könnt ihr euch nochmal einen Überblick verschaffen. So, dass die sozusagen unterstützen. Bei dem Kunden war es so, dass er hatte kein Erstgesprächsproblem, sondern die Leute weil das ein sehr innovatives Projekt war sozusagen oder Konzept, was die hatten. Und die Leute waren immer erst eher sehr skeptisch dem gegenüber. Also das sind zum Beispiel Infrarotheizungen, Beispiel, ein Teil von dem Konzept. Kennen sehr, sehr wenige Leute im privaten Segment sozusagen. Jeder denkt dann über Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe nach. Niemand denkt über die klassische PV-Anlage inklusive mit Infrarotheizung nach, zum Beispiel. So, und sind wir in den Punkt gegangen. Bei einer anderen Agentur zum Beispiel, die haben ihre Kunden sehr, sehr stark über die telefonische Kaltakquise gewonnen. Und da haben wir geguckt, okay, wo können wir da am besten schauen, dass die ihre Ergebnisse steigern und wo macht es am meisten Sinn. Da haben wir das Konzept entwickelt. Die Testimonials sollten so eingesetzt werden, dass die zwischen Erstgespräch und zwischen Verkaufsgespräch die Testimonials als E-Mail zugeschickt bekommen und im Erstgespräch ist dann die Hausaufgabe mitbekommen, hey, wir schicken dir jetzt einmal kurz eine E-Mail mit der Terminbestätigung. Da drin sind nochmal zwei Links zu zwei Testimonials von uns mit drin. Schau dir bitte einmal vor unserem Strategiegespräch an. Das bereitet dich für unser Gespräch vor, weil da werden viele Fragen zum Beispiel schon beantwortet, wie ungefähr eine Zusammenarbeit aussieht, was du erwarten kannst für Ergebnisse, wie natürlich auch bei anderen Kunden die Ergebnisse aussahen. So, es ist erstens eine sehr gute Vorbereitung für den Kunden, weil der weiß dann, worum es jetzt wirklich geht, beziehungsweise was er erwarten kann. Und dann war es so, dann sind die ins Verkaufsgespräch gegangen und die Leute waren schon sehr vorbereitet. Bedeutet, die wussten ganz genau, was die bekommen könnten, haben angefangen auch zum Beispiel die Testimonials zu zitieren. Und dann war das kein klassisches Verkaufsgespräch mehr. So, sondern es war ein Gespräch eher drum, wie sieht die Zusammenarbeit am Ende aus? Wie würden die Nuancen sein? Weil die Vertrauenssäule schon aufgebaut wurde, dass diese Agentur vernünftige Ergebnisse erzielen kann und diese auch bei mehreren Kunden replizieren kann. Und da ist es dann, da muss man dann auch gucken, weil du gerade gefragt hast, welche KPIs wir den Kunden sozusagen mitgeben. Wie können die es genau messen, wie gut die Testimonials wirklich performt haben. Es ist eher immer ein Mix. Wir können nicht bei allen Anwendungen KPIs mitgeben, weil das sich sozusagen immer ein bisschen vermischt. Bedeutet, wenn sich zum Beispiel so Testimonials auf der Website befinden, können wir nicht ganz genau tracken, hey, ist dieser Kunde jetzt wirklich nur durch dieses Testimonial gekommen, sondern ist der Kunde jetzt über die Werbeanzeige auf die Website gekommen, hat sich das nochmal angeschaut und dann den Termin eingetragen oder hat er sich schon einen Termin eingetragen und hat sich dann nochmal informiert, dann die Testimonials angeschaut. Da kann man nicht ganz zu 100% differenzieren. Was wir natürlich zum Beispiel bei der telefonischen Kaltakquise messen können, ist, wie war die Rate, die Verkaufsrate vor dem Einsatz und wie sieht sie jetzt aus? Da kann man natürlich auch A/B testen, dass man sagt, okay, wir geben einer Kundengruppe keine Testimonials, wir geben der anderen Kundengruppe die Testimonials mit und schauen, wie die beiden performen. Davon rate ich aber ehrlich gesagt immer ab, das zu testen. Macht es einfach direkt, und seht, wie die Quote steigt. So, weil wenn die Quote nicht steigt, dann weiß man, okay, gut, da müssen wir, vielleicht noch mal ein bisschen was anpassen. Zum Beispiel bei dem Handwerksbetrieb, da haben wir es nicht für die Erstgespräche genutzt oder für die Erstkontakte, sondern eher für die Abschlüsse. Die konnten besser tracken, auch wieder, wie ist die Verkaufsrate, wie ist die Rückmeldungsrate, nachdem die ein Angebot rausgeschickt haben. Weil dieser Anbieter war natürlich nicht der günstigste, sondern es war ein Premium-Konzept. Und dann hätten die Kunden natürlich auch vergleichen können. Und da konnten wir gucken, okay, wie ist die Rückmeldungsrate?
Ja.
Und dementsprechend. Genau.
Ja, ist aber definitiv ich glaube, im Endeffekt ist es wirklich so ein Gesamtkonzept, dass man sich angucken muss, wie war so die Kundenabschlussquote, bevor wir das Ganze gestartet haben und in welche Richtung entwickelt sich das über die nächsten Monate. Also wenn man es halt auch aktiv nutzt. Und ich glaube, da ist halt auch ein gegenseitiges Commitment dann auch gefragt, dass es nicht darum geht, ihr produziert jetzt das Testimonial, ihr packt das Testimonial auf die Webseite, gebt vielleicht noch einen Weg mit, wie das ja wirklich aktiv genutzt werden kann. Und dann merkt ihr aber, okay, vielleicht setzt der Kunde es da nicht so um. Also das ist ja auch in jedem Bereich so, der irgendwo mit so einer Dienstleistung zu tun hat, die dann auch nachher umgesetzt werden muss. Das erlebe ich selber auch bei meinen Produkten, dass halt die schnellsten und besten Erfolge erzielt werden, wenn dann wirklich konkret losgelegt wird. Hab da ein Beispiel gestern. Also je nachdem, wann die Folge rauskommt, ist jetzt ein bisschen her, mit einem Kunden quasi im CRM eine Automatisierung aufgebaut, weil es darum geht, ja, Partnerbetriebe zu gewinnen. Und da ging es darum, dass er tracken wollte, wer hat jetzt dann überhaupt mal die Landingpage aufgerufen. Und da haben wir das quasi so aufgesetzt, dass er in dem CRM-Dashboard sehen kann, E-Mail ist rausgegangen, kalt an den möglichen Partnerbetrieb. In der E-Mail waren Trigger-Links drin, die dann wiederum dafür gesorgt haben, dass eine Automatisierung losgelöst wird. Und der Kunde dann sieht, wer hat jetzt auf den Link geklickt, um wirklich mal einen Schritt weiter zu gehen. Weil auch das hat ja dann, kann ja verschiedene Szenarien auslösen. Du kannst ja dann die, die nie auf den Link geklickt haben, die könnte man ja vielleicht dann nochmal versuchen anzurufen und aktiv darauf hinzuweisen. Oder man schickt den irgendwie per Print was zu. Und die anderen, da kannst du dann wirklich sagen, okay, die waren jetzt auf der Landingpage. Die kann man jetzt auch wieder mit einer anderen Sequenz anspielen, dass man sagt, zielgerichteter, gibt es noch irgendwelche Fragen oder man ruft die vielleicht dann doch mal aktiv an. Und das sind so Punkte, wo ich dann wirklich im Vorfeld gucke, wie sieht's aus? Was haben wir zur Verfügung? Welche Möglichkeiten gibt es, das Ganze nachher messbar zu machen, um halt auch dem Kunden, der in diesem Thema eigentlich nie so tief drin ist, auch eine Möglichkeit mitzugeben, ja, auch die Effekte mal zu sehen und zu spüren, weil oft ist es ja so ein, ich baue dir jetzt ein System auf oder ich gebe dir jetzt irgendwas mit an den Weg, aber für viele Kunden ist das ja, die gar nicht in dem Bereich sind, absolut undurchsichtig, was jetzt da überhaupt im Hintergrund passiert und die wissen gar nicht, was man vielleicht sogar alles messen kann. Ja, und das ist, glaube ich, so ein Punkt, um das Ganze hier so ein bisschen abzuschließen, dass man halt, wenn man in so eine Richtung geht, wie jetzt bei euch mit dem Doku-Testimonial, dass man halt ein Gesamtkonzept mit an die Hand gibt und nicht da auch wirklich nach Dienstleistern sucht, wie jetzt bei euch, die halt auch eine ganzheitliche Betreuung machen und wirklich sagen, wenn wir das Konzept jetzt für dich ausarbeiten, wir haben vielleicht schon andere in dem Bereich gehabt, das könnte jetzt eine mögliche Variante sein, wie ihr das Ganze nachher auch bewerbt und dann im Endeffekt auch zu Geld und Umsatz umwandelt.
Ja, genau. Am Ende so, man darf den Kunden nicht komplett alleine lassen, weil sonst versauern die Marketing Sachen und auch Automationen vielleicht, weil man da dementsprechend im Hintergrund sich nicht mehr kümmert. Und wir wollen ja auch alle am Ende, dass unsere Kunden Ergebnisse erzielen damit und auch damit am Ende auch Geld verdienen, weil das ist ja in der Regel, weswegen wir das ja alles machen. Und da muss man einfach, also wir sehen, unsere Kunden machen mehrfach sechsstellig durch unsere Zusammenarbeit. Das merken wir, aber man merkt trotzdem, okay, manche Kunden brauchen da mehr Betreuung, manche Kunden zum Beispiel weniger. Und da ist mir auch immer wichtig, da dementsprechend zu gucken, okay, wie können wir den Kunden da weiterhelfen und in welchem Ausmaß müssen wir den Kunden da auf jeden Fall auch an die Hand nehmen und dann machen wir es auch.
Ja, Wie ist denn so als Abschluss der Folge dein Ausblick 2026? Wie wird sich dieser Markt entwickeln? Also deine Prognose?
Du musst die Frage leider nochmal wiederholen. Ich habe die leider nicht verstanden wegen der Verbindung.
Oh, alles klar. Dann schnibbeln wir das gleich raus. Also die Prognose für 2026. Wie wird sich das Ganze entwickeln, gerade in Bezug auf steigende KI? Wie relevant wird authentischer Content?
Ja. Sehr wichtiger Punkt, den wir nicht außer Acht lassen dürfen. Das stimmt. KI wird immer mehr, jetzt gerade sehr, sehr viel, weil es so eine Experimentierphase ist. Ich glaube, das wird so ein bisschen vielleicht ein bisschen abflachen, beziehungsweise die Anwendungen werden erstmal mehr in die Richtung gehen, wo es am meisten Sinn macht. Und in der Zeit, wo es wirklich viele mit KI experimentieren und 2026 wird authentischer Content und authentisches Marketing immer wichtiger, beziehungsweise es bleibt sehr, sehr wichtig, sagen wir es mal so, weil wenn alle anderen KI machen und da sich irgendwie man merkt mit solchen KI-Sachen vermarktet, kann man schon wieder mit authentischem Content sehr, sehr stark herausstechen aus dem Markt und wirklich einen Impact einbringen. Und ja, mal so, auch an Zeiten von Nicht-KI hat man sich schon sehr gut vom Markt abheben können, wenn man vernünftiges, authentisches Marketing macht. Und
Ja.
jetzt ist es und bleibt es weiterhin so, weil ich sag mal so, KI hilft einem vielleicht mehr zu machen und schnellere Umsetzungen zu machen, weil du tippst ja nur was ein und dann kriegst du deine 10.000 Sachen raus, die du posten kannst. Problem ist aber nur in dem Ganzen ist, dass die nicht so gut sind, weil man selber anfängt, nicht zu differenzieren, was ist jetzt genau das Richtige. Man guckt selber nur auf die Masse. Und wir kennen es selber von allen Produkten. Je stärker man auf die Masse geht, oder auf die Quantität, so verliert es in der Qualität. Und wir wollen am Ende ja unsere Zeit und unser Geld so anwenden oder investieren, dass wir das meiste rausholen. Und das meiste in dem Sinne ist die höchste Qualität und nicht die höchste Quantität. Bedeutet, wir wollen gute Anfragen und gute Kunden gewinnen, lieber 10 Kunden gewinnen, anstatt 50 Anfragen gewinnen, die 90% Schrott sind, wo wir am Ende
Ja.
wirklich eigentlich doch nur 3 Kunden gewinnen können draus. Oder 2, wenn überhaupt.
Ja,
Genau.
definitiv. Ja, ist ja wie die Analogie mit YouTube-Videos, um das Ganze jetzt da noch abzuschließen, wo es ja auch darum geht, dass viele irgendwie diese Viralität suchen mit etlichen oder abertausenden Views. Aber im Endeffekt willst du ja die richtigen Leute erreichen und gerade wenn du da sehr spezifisch auch in deinem Video bist, sehr spezifisch auch in dem Aufbau, in dem SEO-Part bist, dann ziehst du halt die richtigen Leute an und stößt auch bewusst die falschen Leute ab. Und dann hast du vielleicht mal irgendwie nur 30 Views auf ein YouTube-Video, was meines Erachtens schon relativ viel ist, gerade wenn man einen kleinen Kanal hat und sehr nischig unterwegs ist. Aber dann sind halt von den 30 irgendwie 26 passende dabei, die du halt nach und nach mit deinem Content halt irgendwann vielleicht in Richtung Kunden bewegst. Ansonsten dir gebühren die letzten Worte, hätte ich gesagt. Dann machen wir den Sack hier zu. Was gibst du den Zuhörern an der Stelle mit?
Meine letzten Worte. Hört
Deine
sich sehr
letzten Worte klingen ein
makaber.
bisschen episch.
Aber was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, Vertrauen ist ein Punkt, den man im Unternehmen und im Marketing und Vertrieb der schon immer wichtig war und weiterhin wichtig bleibt. Denn man darf selber nie vergessen, Menschen kaufen von Menschen und Menschen kaufen das sichere Gefühl, das sichere Gefühl, dass die jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben. Und dahin bedeutet, sprecht mit euren Kunden, lasst andere über euch sprechen.
Ja, perfekt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Igor, vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und für die Einblicke und an dich da draußen, wenn du dir jetzt auch denkst, ja, so ein paar Testimonials könnten meiner Webseite, meinem Auftritt nach außen ganz gut tun, könnten das Ganze vielleicht in 2026 in eine Richtung bewegen, dass du wieder verlässlicher an qualitativ hochwertige Kunden kommst. Dann findest du Igors Adresse unten in den Shownotes und ansonsten connecte dich mit ihm auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen. Ich denke, er steht da auch für Frage und Antwort bereit. Und wenn es da irgendwelche Punkte gibt, wo er dich unterstützen kann, ja, dann melde dich bei ihm. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen, je nachdem, wo du unterwegs warst und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Ciao.